Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, heute Morgen ist uns ein Bibelabschnitt als Predigttext vorgeschlagen für diesen Sonntag. Der soll uns ein gottgeschenktes Selbstbewusstsein geben. Der will uns gewiss machen im Glauben. Ich freue mich darauf. Es tut uns nämlich gut, ab und zu und zwischendurch immer wieder gesagt zu kriegen und uns klar zu machen, was wir haben in unserem Glauben. Leben vom Ja Gottes, so hat ein Ausleger den heutigen Predigttext überschrieben. Es steht in Römer 5, es sind die Verse 1 bis 11 und für die, die es mitlesen wollen, auf der Seite 177 im Neuen Testament in unseren Bibeln. Römer 5, 1 bis 11. Paulus schreibt: Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen, um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Wir werden immer mehr zu dem, was wir oft tun und denken. So hat es ein schlauer Mann mal gesagt. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe der Gedanken an. Und deshalb sollten wir es uns immer wieder sagen lassen, was Gott uns geschenkt hat im Glauben und welche Möglichkeiten neuen Lebens er in unser Leben hineinlegt, damit die Verheißungen Gottes uns durchfärben bis in die Seele. Die Seele, das ist ja unser lebendiges Leben. Immer wieder hören vom Ja Gottes über unserem Leben, damit wir bis in alle Fasern unserer Existenz gefärbt, geprägt werden von dieser Hoffnung und damit auch unsere Taten durchtränkt werden von diesen Verheißungen. Bedeutungsschwere Begriffe durchziehen diesen Briefabschnitt an die Gemeinde in Rom. Friede, Versöhnung, Rechtfertigung, Rettung, Liebe, Hoffnung, Gnade. Die zielen alle auf unser Gottesverhältnis, aber gleichzeitig auch auf die alltägliche Realität der Beziehungen untereinander. Das sind Schlüsselworte, Urworte, Lebensworte. Ich kann sie nicht alle aufnehmen, ein paar nehme ich heute Morgen auf, wende sie hin und her, tunke sie in die Farbe der Hoffnung und hoffe, dass sie abfärben auf unser Leben. Es soll gehen um den geschlossenen Frieden und wie er unser Leben prägen kann, um den freien Zutritt zum Raum der Gnade und wie man darin wohnen kann, um ausgegossene Liebe, die überschwappt, um begründete Hoffnung und wie sie unser Leben beflügeln kann. Fangen wir vorne an. Vom geschlossenen Frieden und wie er unser Leben prägen kann. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Liebe Gemeinde, die Bibel ist bei Frieden sehr, sehr anspruchsvoll. Frieden, damit meint die Bibel Shalom. Shalom, da reicht nicht schon Waffenstillstand. Shalom ist kein aufgezwungener Friede, kein brüchiger Friede, der den künftigen Unfrieden schon in sich trägt. Nein, Friede ist der Zustand, wo man sich gegenseitig gibt, was zum Leben nötig ist, wo die Beziehungen untereinander okay sind, wo ein Lebensklima herrscht, in dem das Leben sich entfalten kann. Liebe Gemeinde, wir dürfen mit Gott in Friedenszeiten leben. Unser Leben soll sich entfalten unter der Sonne des Friedens Gottes. Wir dürfen in vertrauensvollem Miteinander mit Gott leben. Segen soll gedeihen unter der Sonne seines Friedens. Dabei ist Friede mit Gott alles andere als selbstverständlich. Da musste erst Versöhnung passieren. Versöhnung zwischen Gott und uns. Es gab nämlich auch Zeiten, so erinnert sich Paulus hier im Römerbrief, da waren wir Feinde Gottes. Da wollten wir nichts von ihm wissen. Paulus gräbt hier noch eine Schippe tiefer und sagt, es gab Zeiten, da waren wir noch schwach. Ich finde, das ist ein recht barmherziger Blick auf ein gottloses Leben. Also wir waren Leute, die nicht so recht wussten, wohin mit ihrem Leben, die überfordert oder resigniert waren, die Gott entfremdet waren. Aber Gott hat uns mit sich versöhnt. Wir sind nun aus Fremden zu Nahen, zu Vertrauten gemacht, so sagt es der Epheserbrief. Wir dürfen mit Gott vertraut sein. Wir dürfen in Gottes Nähe zu Hause sein, Umgang mit ihm haben, ihn fragen, ihm klagen, bei ihm Trost suchen und Weisung, bei Gott aus- und eingehen. Wir sind ihm doch schließlich nicht mehr fremd. Versöhnung ist passiert. Versöhnung ist, das wissen wir, ein anspruchsvoller Prozess. Das können wir an Versöhnungsprozessen studieren, die in Ländern versucht werden, wo man sich in jahrelangen Kriegen unvorstellbare Verletzungen zugefügt hat. Ja, Versöhnung muss gewährt und akzeptiert werden. Eine schonungslose Offenlegung der Schuld gehört dazu. Aber auch der Verzicht, an vergangenem Unrecht festzuhalten. Und das Versprechen, das glaubwürdige Versprechen, sich für ein neues, gerechtes Miteinander einzusetzen. Gott hat Frieden mit uns geschlossen. Gott hat uns mit sich versöhnt durch Jesu Lebenseinsatz. Und es war so ein differenzierter Prozess, wie wir den auch in der Welt sehen. Im Leiden Jesu und in seiner Kreuzigung wurde schonungslos offengelegt, wozu wir Menschen fähig sind. Das gehört zur Versöhnung mit dazu. Und am Ostermorgen wurde Vergebung gewährt und ein neuer Anfang gesetzt. Versöhnung. Frieden und Versöhnung sind der feste Boden, auf dem wir stehen, weil Gott Frieden gemacht hat. Frieden und Versöhnung sind deshalb auch das, wofür Christenmenschen stehen in dieser Welt. Für schwierige Versöhnungsprozesse hat Gott uns nämlich ein Modell vorgegeben. Christen plädieren an allen Stellen im Leben für Versöhnung. Und das bedeutet nicht Schwamm drüber. Da geht es durchaus um das Ansprechen von Unrecht, aber auch um den Willen, es nochmal miteinander zu versuchen. Es geht oft um eine Vorleistung des Vertrauens. Es geht um vertrauensbildende Maßnahmen. Aber Christenmenschen können und wollen hinter Frieden und Versöhnung nicht mehr zurück. Zweitens, vom freien Zutritt zum Raum der Gnade und wie man darin wohnen kann. Durch Christus haben wir auch im Glauben den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, sagt Paulus. Merkt ihr, Gnade ist ein Lebensbereich. Gnade ist der Lebensraum, in dem wir uns als Christenmenschen bewegen dürfen. Wir sagen ja, wir leben heute in einer Leistungsgesellschaft. Paulus erinnert uns daran, Christen leben in Gottes Gnadengesellschaft. Und die Formulierungen, wir haben Zugang und wir stehen in der Gnade, die lösten damals bei biblisch gebildeten Leserinnen und Lesern des Römerbriefes Assoziationen aus. Die Ausdrücke erinnerten sie einmal vom Alten Testament her an den Zutritt zum Allerheiligsten, den nur die hohen Priester hatten. und sie weckten bei griechisch gebildeten Leserinnen und Lesern auch Erinnerungen an kostbare Audienzen bei Herrschern und Königen, die nur ganz wenige erteilt bekamen. Leute, will Paulus sagen, merkt ihr, wie bevorzugt ihr seid? Ihr habt freien Zutritt und festen Stand im Raum der Gnade Gottes. Ihr dürft gnadenweise leben in Gänze eures Lebens. Der Raum eures Lebens ist nicht das enge Studierzimmer einer strengen Frömmigkeit. Und auch nicht die stickige Werkstatt, wo Tag und Nacht gute Taten gezimmert werden müssen. Nein, es ist der Freiraum der Gnade. Ihr lebt nicht von euren Leistungen und ihr sterbt nicht an eurem Versagen. Ihr habt jeden Tag Audienz im Raum der Güte und Solidarität Gottes. Liebe Gemeinde, diese Umgebung wird abfärben auf unseren Alltag und auf unser Tun. Als Richter gnadenlos können wir uns jetzt nicht mehr gebärden. Andern gegenüber nicht, aber auch uns selber gegenüber nicht. Es wäre schon sehr viel, wenn wir etwas gnädiger mit uns selbst umgehen könnten, wenn wir an Gelungenes und Missratenes denken, wenn wir an Schuld und Versagen in unserem Leben denken, aber auch wenn wir an Leute denken, die für viele das leibhaftige Böse sind in dieser Welt, oder an Leute, wo wir es auch wissen, die sind ohne zweite Chance verloren. Wir werden nicht vergessen können, dass wir im Raum der Gnade leben. Drittens, von erfahrener Liebe, die übersprudelt. Paulus stellt fest, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Hier wird eine wunderschöne Aufgabe des Heiligen Geistes angesprochen. Der gießt, der kippt Gottes Liebe in unser Herz. Das Werk des Heiligen Geistes besteht zuerst und vor allem darin, unser Herz zu überschütten mit der felsenfesten, beständigen Liebe Gottes. Ausgegossen ins Herz. Liebe soll ankommen im Zentrum unserer Person, im Sitz unseres Wollens und Wünschens, dort, wo unsere Taten ihren Anfang nehmen und wo unsere Sehnsucht sich verortet. Alles voller Liebe. Unser Herz soll angefüllt sein mit Liebe, mit der Liebe Gottes, die uns jeden Tag zuflüstert, du bist unendlich wertvoll, geliebt von Anfang an, obwohl gottlos, aber angesprochen, angeredet, gerecht gesprochen, unabhängig von deinen Leistungen, akzeptiert, wie du bist, frei, aufgerichtet, keiner Ideologie unterworfen und keinem Idol, nie im Kriechgang vor irgendwem, gefeit für immer, nicht gegen das Sterben, aber gegen den Tod. Ein Mensch in Hoffnung bist du, Gottes Tochter und Gottes Sohn. Dazu macht dich meine Liebe. Nun könnte ja jemand denken, na, so eine besondere Erfahrung der Liebe Gottes in meinem Herzen hatte ich noch nie. So liebevoll hat mich der Heilige Geist noch nie berührt. Und deshalb ist es sehr interessant zu sehen, Paulus macht die Aussage von der ausgegossenen Liebe in unseren Herzen nicht fest an besonderen Erlebnissen. Er macht diese Liebe Gottes vielmehr fest am Tod Jesu für uns. Denn, das ist begründend, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Daher kannst du gewiss sein, dass seine Liebe bis in dein Herz reicht. Jesu Tod war nämlich kein Ergebnis zufälliger Umstände oder tragischer Verwicklungen. Nein, Gott hat diesen Tod riskiert und schließlich zum Guten gewendet, zu einem Geschehen uns zu gut. Da hat die überfließende Liebe in unseren Herzen ihren Ausdruck gefunden. Und von solch tragfähiger Qualität ist diese Liebe. Und wenn diese Liebe, dieses große Ja Gottes in unserem Herzen, in unserem Willen, in unseren Planungen, in unserer Sehnsucht verankert ist, dann werden wir sie mit hinausnehmen in unser Leben. Jeden Tag, in alle Begegnungen, in alle Beurteilungen von Menschen, in unsere politischen Einschätzungen. Dann kann auch unser Glaube gar kein anderer Glaube sein als einer, der durch die Liebe tätig wird. Und dann können wir von diesem großen Ja Gottes keine Sekunde lang mehr absehen, wenn wir über Flüchtlinge nachdenken, wenn wir an unsere Kinder und Enkel denken, wenn uns die Konflikte mit den Arbeitskollegen und den Nachbarn schlaflose Nächte bereiten und. Viertens und letztens von begründeter Hoffnung und wie sie unser Leben beflügeln kann. Paulus schließt von Gottes Friedensschluss und von Gottes Versöhnungshandeln, als wir alle noch nichts von ihm wissen wollten, ganz kühn darauf, dass dann auch die Zukunft nicht mehr ungewiss ist, sondern von diesem Frieden und von dieser Versöhnung berührt wird. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir durch ihn gerettet werden vor dem Zorn Gottes? Liebe Gemeinde, wenn hier vom Zorn Gottes die Rede ist, geht es Paulus um den Tag Gottes, auf den die ganze Weltgeschichte zuläuft, um den Tag, an dem Gott nochmal auf alles zu sprechen kommt. Um sein Gericht, bei dem er Gerechtigkeit aufrichtet und alles zurechtbringt. Und dass hier der Zorn Gottes über alle Ungerechtigkeit und alles Lebensverneinende ausgesprochen wird, zeigt, dass es dann wohl durchaus ernst wird. Und nun sagt Paulus, wenn Gott im Sterben Jesu einseitig abgerüstet hat, dann wird er auch am Ende nicht nochmal aufrüsten. Da dürft ihr gewiss sein. Liebe Gemeinde, vor der Zukunft steht nicht die Barriere der Abrechnung, die nur Furcht und Schrecken und Ungewissheit auslösen könnte. Wir haben die gewisse Hoffnung, dass Barmherzigkeit das letzte Wort behält und alle Brüche überwindet. Der Friede mit Gott durch Christus ist bereits besiegelt. Hinter dieses Handeln führt kein Weg mehr zurück. Und deshalb können diejenigen, die zu Christus gehören, ihrer Zukunft voller Vertrauen entgegensehen. Und dabei, wenn wir uns das genau überlegen, liebe Gemeinde, es gäbe ja durchaus mehr als nur ein Nein, das Gott über meinem und über unserem Leben aussprechen könnte. Da haben wir doch, oder ist das bei Ihnen anders, da haben wir doch beileibe nicht alles so gut hingekriegt für uns, für andere, im Einsatz für unsere Welt, wie das nötig und vielleicht an vielen Stellen auch möglich gewesen wäre. Wie ist das denn eigentlich, wenn andere Menschen auf euer Leben schauen? Ich finde, es wird schon heikel, wenn unsere Kinder auf unser Leben schauen. Ich bin jetzt auch in dem Alter, wo die Kinder auch schon eine Wegstrecke hinter sich haben und die gucken schon zurück auf das, was wir ihnen mitgegeben haben und auch nicht mitgegeben haben. Die finden nicht alles prickelnd, was wir geleistet haben. Nur bei unseren Kindern. Und wie wird Gott auf unser Leben schauen? Gott sei Dank haben wir eine begründete Hoffnung, dass bei Gott auch am Ende nicht Zornausbruch, sondern ein großes Ja steht. Ich finde, da könnten wir getrost unsere Lebensbilanzen ziehen. Es muss nicht alles gelungen sein. Wir dürfen dankbar zu dem stehen, was wir geschafft haben, aber auch zu dem, was wir versäumt haben. Wir dürfen mit diesem Ja Gottes im Rücken jeden Tag unser Leben wagen, das neue Leben, auch das ungesicherte Leben, wo wir lange nicht auf alle Lebensfragen hilfreiche Antworten haben, wo in der Vergangenheit und auch in Zukunft mancher Weg sich als Sackgasse erweist. Wir haben nämlich eine begründete Hoffnung auf Barmherzigkeit ganz zum Schluss. Deshalb dürfen wir das Leben wagen. Liebe Gemeinde, diese Hoffnung macht stark und selbstbewusst. Paulus sieht keine Veranlassung, damit hinterm Berg zu halten. Das Motiv des Rühmens durchzieht diesen ganzen Abschnitt. Wir rühmen uns der Herrlichkeit und auch des Leidens. Wir rühmen uns Gottes, durch den wir Versöhnung empfangen haben. Christliches Selbstverständnis hat nicht die Farbe Grau und duckt sich nicht weg. Christen müssen nicht schüchtern verschweigen, aus welcher Hoffnung heraus sie leben. Und dabei meint Rühmen keine lautsprecherische Publicity und erst recht keine fromme Arroganz. Nein, es geht um ein gesundes Selbstbewusstsein, das sich nicht klein macht und das sich auch nicht klein machen lässt. Denn der Grund für dieses Selbstbewusstsein liegt bei Gott. Aus dieser Erfahrung vermag ein lebensfroher, tatkräftiger Glaube zu wachsen. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele, nimmt das ganze Leben die Farbe der Verheißung Gottes an. Und das ist die Farbe der Hoffnung. Amen.